Barbara Wallbraun, schön, dass es klappt mit dem Interview. Ja. Du bist die Regisseurin, Macherin des Films Uferfrauen. Ich weiß nicht, wie viele Rollen es da überhaupt gibt und was da alles unter deiner Feder lief. Aber es ist vielleicht ein ganz guter Anfang. Vielleicht kannst du noch kurz erzählen, wer noch alles federführend an diesem zweistündigen Film beteiligt war.
Na, ich kann kurz was zu meiner Rolle sagen. Also ich habe das Buch geschrieben. Also ich bin die Autorin des Films und die Regisseurin. Und natürlich maßgeblich an dem Film beteiligt, dass der Film so geworden ist, wie er jetzt ist, ist meine Cutterin Jana Teuchert. Wir haben den Film zusammen ein Jahr lang geschnitten. Und sie hat halt eine unglaublich gute dramaturgische Erfahrung und hat mir dann immer so Sachen vorgeschlagen oder ich habe ihr Sachen gesagt und dann war das so ein Wechselspiel und dann hat sich der Film langsam konkretisiert. Und wichtig sind natürlich auch die Produzenten, die seit 2013 den Film mitgetragen haben, das Geld organisiert haben, das Team klar gemacht haben. Genau. Und natürlich mein Team, meine beiden Kamerafrauen, von die eine ist leider während des Drehprozesses krank geworden und dann musste ich eine andere suchen. Genau. Ja.
Und in dem Film geht's um sechs Frauen, sechs Protagonistinnen aus der ehemaligen DDR, die ja allesamt eine lesbische Biografie hatten und auch heute noch haben. Wie bist du an die dran gekommen erstmal?
Ich habe sehr lange recherchiert. Ich habe seit 2013 sehr viel Schriftverkehr mit Frauen gehabt, die ich über ein lesbisches Online-Portal angeschrieben und gefunden habe, um mir erstmal so ein Gesamtbild zu machen, wie sah überhaupt lesbisches Leben in der DDR aus. Und ich hatte aber halt lange keine Zeit, um rumzureisen und die alle zu treffen. Deswegen bin ich quasi ja immer so punktuell irgendwo hingefahren. Und ja, oft war es so, dass die Frauen gesagt haben, okay, ich erzähle dir meine Geschichte, aber ich möchte nicht, dass du mit der Kamera vorbeikommst. Deswegen waren die dann als Protagonistin, sag ich mal, raus. Aber so für Recherche und Geschichten war das total wichtig, mir da erstmal so einen Überblick zu verschaffen. Und ich habe auch nebenbei in meinem Freundinnen- und Bekanntenkreis nach Biografien gesucht und auch in den wenigen Publikationen, die es über Lesben in der DDR gibt, mir Namen rausgesucht, Frauen angeschrieben. Und von den ursprünglichen Protagonistinnen, also die lange Zeit im Drehbuch standen, ist jetzt tatsächlich auch nur noch eine übrig geblieben, weil die anderen peu à peu abgesprungen sind oder halt schwer krank geworden sind und da einfach ein Dreh nicht mehr möglich war. Und ja, es hat 5 Jahre gedauert, bis ich quasi die Protagonistinnen, die letztlich jetzt auch im Film zu sehen sind, gefunden habe. Und dass für die auch okay war, sich vor die Kamera zu setzen. Also ein sehr, sehr, sehr langer, sehr anstrengender, sehr aufwendiger Prozess, eben diese Biografien auszugraben und das Vertrauen der Damen zu gewinnen, sich auch vor die Kamera zu setzen mit ihrer Lebensgeschichte und die halt so preiszugeben, die sie halt, natürlich haben die ihre Lebensgeschichte noch nicht irgendwie im großen Stil und auch nicht im kleinen Stil preisgegeben.
Aber das heißt, du hast wirklich die ganze Zeit nur hinter diesem Projekt gestanden und nur daran gearbeitet?
2013 habe ich den Film angefangen und 2017 habe ich mein erstes Honorar bekommen für den Film. Das war relativ wenig Geld, verteilt auf jetzt mittlerweile 3 Jahre als Honorar. Und ich musste mich halt nebenbei selber finanzieren, mit meinem Job als Medienpädagogin. Ich habe lange in der Bar gearbeitet. Ich habe zwischendurch teilweise Hartz IV bekommen, einfach um zu überleben. Und also finanziell waren die ersten 5 Jahre wirklich richtig anstrengend. Und es war natürlich auch mit dem Prozess, den Film noch nebenbei zu machen, das war nicht ohne. Und ich habe aber auch zum Beispiel lange in Stasi-Akten recherchiert über lesbische Frauen, die als inoffizielle Mitarbeiterinnen gearbeitet haben und habe da draußen einen Vortrag entwickelt und war mit dem Vortrag zum Beispiel auch in Freiburg. Und ich habe viele Sachen parallel gemacht und aber immer kontinuierlich durch alle Höhen und Tiefen an dem Film gearbeitet. Einfach weil ich wusste, dass das ein wichtiges Thema ist, was viele Menschen berühren wird. Und ich habe jetzt auch nach einem Monat Kinotour das Feedback, dass der Film auch für sehr viele Menschen sehr wichtig ist, weil viele ältere Lesben speziell sich zum ersten Mal überhaupt irgendwie repräsentiert sehen. Mhm.
Ja, da wollte ich jetzt drauf kommen. Also erstmal stelle ich mir es krass vor, nach so langer Zeit das Ding endlich auf die Welt zu bringen. Also wie war das für dich jetzt, damit dann auch mal abzuschließen und es der Öffentlichkeit zu präsentieren? Das stelle ich mir jetzt auch nicht nur schön und einfach vor.
Die Premiere war ja letztes Jahr in Hamburg und das war natürlich schon ein großer Moment für mich, wo ich mir dachte, okay, jetzt ist dieser lange Prozess endlich abgeschlossen. Und das war natürlich der Wahnsinn, weil ich dann auch gleich den Publikumspreis in Hamburg gewonnen habe. Und das war auch natürlich schon so eine Bestätigung für die vielen Jahre Arbeit, da was richtig, richtig Gutes zu schaffen und da eben die Bestätigung zu bekommen, dass das Publikum das eben genauso sieht. Und dann war ja eigentlich der Kinostart für den Anfang April geplant. Der konnte nicht stattfinden. Das hat mich auch in ein tiefes Loch geworfen. Da ging es mir echt nicht gut. Aber ich meine, Corona hat halt viele Biografien einfach auch zerrüttelt oder durcheinander gewirbelt. Und ja, jetzt kann ich in Corona-konform ausverkauften Kinos sein und den Film präsentieren. Und also abschließend kann ich, glaube ich, mit dem Thema noch nicht ganz, weil ich immer noch mitten in der Kinotour bin. Aber es ist, wir haben unglaublich gute Rezensionen bekommen in vielen Tageszeitungen oder in Magazinen im Internet. Die waren durchweg positiv, bis auf kleine Anmerkungen. Und auch vom Publikum kommt ein unglaublich gutes Feedback, so dass ich mir jetzt da auch so ein Stück weit meine Kraft zurückhole durch diese ganzen positiven Sachen, die mir da gerade widerfahren, dass ich das Richtige gemacht habe und dass auch ja die 7 Jahre sich gelohnt haben, zu investieren und da dran zu bleiben.
Hm. Ja, es hat ja auch eine wahnsinnige Relevanz und ich, so viel ich weiß, gab, so bist du ja die Erste, die was in dem Format, in dem Ausmaß geschaffen hat für eine breite Öffentlichkeit.
Genau, also in dem Ausmaß schon. Es gab in den 90ern halt Frauen, die selber auch lesbisch in der DDR waren, die sich dem Thema auch filmisch gewidmet haben. Aber die Filme sind halt schwer zu bekommen und die haben auch, sag ich mal, von der technischen Umsetzung ein anderes Niveau. Also ich wusste, ich muss sehr viel Geld in die Hand nehmen, damit das eine richtig gute Produktion wird. Und ja, also ich, mein Fokus liegt halt auch darauf, dass halt lesbische Frauen aus der DDR ihre Geschichte erzählen, aber das so viel mehr Menschen anspricht, weil es letztlich um Lieben und Geliebtwerden geht und auch eine Identität finden und auch einem Umfeld zu bestehen, was eigentlich die eigene Identität so abspricht. Und ich glaube, das spricht halt noch ja sehr viel mehr an, als nur ostdeutsch sozialisierte Lesben. Was so ein bisschen schade ist, ist, dass zum Beispiel westdeutsche Kinos den Film fast gar nicht gezeigt haben, weil eben die Kinobetreibenden vermutlich denken, ach, das guckt sich keiner an, das ist in westlichen Gefilden nicht relevant. Und auch jetzt auf meiner Kinotour waren einfach auch sehr wenig Männer im Kino, weil die sich da auch nicht angesprochen fühlen, obwohl jeder Mann, der den Film gesehen hat, mir im Nachhinein gesagt hat, hey, der hat mich total angesprochen, der Film. Also das ist so ein bisschen schade, dass dieses Label Lesben in der DDR einfach so viele abschreckt, weil sie denken, es hat mit mir nichts zu tun. Und dabei können, glaube ich, alle was aus dem Film rausziehen, was ja einfach das eigene Sein auch bereichert. Mhm.
Ja, auch in Freiburg lief er bisher leider nicht. Ich drücke mal noch die Daumen, dass er vielleicht bei den Lesbenfilmtagen nächstes Jahr zum Einsatz kommt. Du hast ja gesagt, die Resonanz ist trotzdem super. Also dann nehme ich mal an, gerade jetzt in ostdeutschen Kinos. Was kam da so vom Publikum, also jetzt, ja, heterosexuelle Männer haben genauso reagiert wie dann lesbische Frauen, die vielleicht dann auch durch diesen Film erst sich getraut haben, damit rauszukommen etwa?
Ich denke schon, dass der Film für lesbische Frauen, die noch nicht rausgekommen sind, auch für Ältere nochmal so einen Kick geben kann, ne? Sich endlich präsentiert zu sehen. Und der Film, der ermutigt ja auch, für sein eigenes Leben einzustehen. Ob das jetzt so ist, das weiß ich nicht, aber ich denke, das ist nochmal ein wichtiges Puzzlestückchen, da auch zu sich selber zu stehen, wenn eine diesen Film gesehen hat. Also das Publikum ist tatsächlich generationenübergreifend immer. Also es sind immer Frauen, also viele Frauen zwischen Anfang, Mitte 20 und Mitte, Ende 30, die sich für das Thema interessieren, weil sie halt eben auch in ihrem, sage ich mal, vielleicht Coming-out-Prozess oder auch in ihrer Identitätsfindung diese Geschichten nicht hatten und das aber als so wichtig empfinden, auch die Geschichte zu kennen. Und dann halt eben viele ältere Lesben, die die Geschichte mitgemacht haben und aber jetzt plötzlich andere Geschichten hören, die sie noch nicht kannten. Wie konnte es noch sein, in der DDR lesbisch zu leben oder auch heute lesbisch zu leben? Das kommt ja in dem Film auch vor. Und ja, die Reaktionen sind ganz, ganz vielfältig. Also es gibt in den Publikumsgesprächen, gibt es Debatten über, was ist eigentlich queer, was ist lesbisch, warum ist dieser Begriff immer noch so ein Stück weit negativ behaftet. Also da geht es wirklich dann auch in die Tiefe. Dann gibt es Reaktionen, wie konntest du so lange daran arbeiten? Jede Reaktion ist, hey, das ist so wichtig, dass du den Film gemacht hast. Dann sagen halt, wenn auch ältere heterosexuelle Frauen da sind, die sagen, hey, ich habe mir da noch nie drüber Gedanken gemacht. Also krass, dass ich jetzt nach 30 Jahren Wiedervereinigung mit zum ersten Mal quasi Gedanken mache, wie ging es eigentlich homosexuellen Menschen vor der Wende, die eigentlich nicht erwünscht waren. Und das sind ja auch Sachen, die kann man ja auch in Westdeutschland adaptieren, weil Heterosexuelle sich einfach nicht so oft für homosexuelle Belange interessieren und das auch nicht reflektieren müssen, weil sie einfach ihr heterosexuelles vorgegebenes Leben leben können. Und das ist wichtig, dass dieser Film da auch ein Stück weit eine Diskussion anstößt und einen Denkprozess.
Vielleicht könnte er ja auch sogar im pädagogischen Bereich eingesetzt werden, könnte ich mir vorstellen, wenn das Thema ein bisschen populärer mal wird im Unterricht.
Genau, also ich bin ja Medienpädagogin und wenn jetzt die Tour ein bisschen weniger wird, also meine Reisetermine, bin ich auf jeden Fall mit meinem Produzenten mal im Gespräch, dass wir halt einfach verschiedene überregionale Bildungsinstitutionen anschreiben und der Film so eine Veröffentlichung findet. Aber ich habe ja natürlich hier in Sachsen und auch überregional meine Netzwerke und möchte das schon, weil ich mir einen Workshop-Tag zu dem Film sehr gut vorstellen kann. Da gibt es so viele Themen in dem Film, an denen man Schülerinnen und Schüler arbeiten lassen kann. Also das ist auf jeden Fall angedacht. So habe ich den Film auch produziert, dass der auch für ein, sage ich mal, älteres, jüngeres Publikum relevant sein kann.
Was hat denn der Film jetzt konkret mit dir und mit deiner Biografie zu tun? Also was ja auch noch ein bisschen nochmal die Motivation darstellt, diesen Film zu machen überhaupt.
Na, ich habe, ich bin in der katholischen Ecke der DDR aufgewachsen und sozialisiert und auch in den 90ern gab es keine positive Konnotation.
Wann bist du denn geboren?
Ich bin 1983 geboren. 1983, also ich habe, viele Menschen denken ja, mit der Wende hat das DDR-sozialisierte Leben aufgehört, aber das stimmt nicht, weil die Prägung immer noch durch die Eltern, die Lehrer, das Umfeld weitergegangen ist. Und es gab halt keine positive Konnotation von Homosexualität und erst recht nicht von lesbischer Sexualität. Und mit meinem Coming-out habe ich dann irgendwie überlegt, hey, es müssen sich doch auch im Eichsfeld, müssen sich doch auch Lesben irgendwie gelebt haben und sich getroffen haben und wo haben die das gemacht, wie haben die das gemacht, wie haben die ihr Leben gelebt, sind die weggezogen, sind die da geblieben, haben Männer geheiratet. Und ich wollte mich halt auch ein Stück weit mit der DDR-Geschichte auseinandersetzen, deswegen auch diese intensive Stasi-Aktenrecherche. Und es gibt eine ganze Generation jetzt so in meinem Alter, ostdeutsch sozialisierte Regisseurinnen und Regisseure, die sich auf ihre ganz eigene Art und Weise einfach mit der Geschichte dieses ehemaligen Landes auseinandersetzen, um das zu begreifen, was auch die Eltern- und Großelterngeneration so geprägt hat, um vielleicht auch die eigene Geschichte besser zu verstehen. Es gibt ganz viele Filme aktuell. Und für mich war interessant, dass ich mich in jeder Geschichte, jeder Protagonistin irgendwo wiedergefunden habe. Und wenn es nur in einem kleinen Teil war, wo ich überrascht war, dass Coming Out vor 40 Jahren, also sag ich mal, gefühlsmäßig einfach genauso ablaufen wie heute oder wie mein eigenes Coming Out. Und da hat der Film einfach ja viele, viele autobiografische Züge, einfach aus meiner eigenen Sozialisation heraus. Aber ich habe den Film natürlich auch als ganz klares Statement zum Beispiel für Regenbogenfamilien produziert. Ja, weil das, weil ich zeigen wollte, es gab schon immer Regenbogenfamilien und wir sind im Jahr 2020 und führen diese Diskussion immer noch. Oder der Film ist auch ein ganz klares Statement für offene Kommunikation innerhalb der Familie. Oder ein ganz klares Statement für ich sag's jetzt mal so, also gegen den Rechtsruck in diesem Land, gegen die Rückwärtsentwicklung, gegen nicht progressive Entwicklung von Gesellschaft. Und das sind einfach alles so Grundwerte, die ich auch vertrete und die ich in dem Film auch natürlich in Übereinstimmung der Charaktere und Lebensläufe und aktuellen Situationen meiner Protagonistin auch eingebaut habe, um genau diese Statements einfach ganz klar nochmal zu verdeutlichen.
Ja, würdest du denn auch sagen, dass diese Protagonistin, dass die so eine typische, wenn man das sagen kann, oder eine klassische lesbische Ostbiografie alle haben? Also kann man da so Elemente entdecken, die ähnlich sind oder gleich sind? Ich meine, das hängt ja immer zusammen mit der Umwelt und der Gesellschaft, in der ich lebe, wie halt die Werte sind, die Wertesysteme, und dass im Prinzip dann in einer bestimmten Generation die Leute auch alle ungefähr ähnliche Erfahrungen machen. Und insofern sich die Biografien gleichen, ist jetzt ja eine Annahme von mir. Und also fallen diese sechs Protagonistinnen da alle gleichermaßen rein?
Nein, also die Protagonistinnen fallen da nicht gleichermaßen in die typische Ostbiografie rein, weil die gibt's nicht. Aber es gibt Überschneidungen und auch so ist der Film konstruiert, dass halt klar wird, die Protagonistin hat eine Überschneidung mit der Protagonistin, die Protagonistin hat dann wiederum eine Überschneidung mit der Protagonistin, sodass die Geschichten schon alle miteinander verwoben sind, ohne dass sich die Frauen kannten und ohne dass sie eine insgesamt größere Gemeinsamkeit hatten, als dass sie in der DDR Frauen geliebt haben. Aber es gibt nicht die typische Ostbiografie. Es gibt Überschneidungen und einige werden im Film beleuchtet und andere nicht.
Mhm. Und das heißt, dann wird sich möglicherweise gar nicht so sehr unterscheiden zu einer ähnlich alten lesbischen Frau im Westen, jetzt abgesehen vom anderen politischen System, aber jetzt so rein gesellschaftlich war es ja auf beiden Seiten irgendwie tabu.
Also ich denke, das Frauenbild, die Frauenrechte, dies und jenseits der damaligen Mauer waren schon unterschiedlich. Es hat ja angefangen mit ein Stück weit eigene Jobs haben, ne, ein eigenständiges Leben aufbauen können. Das war, denke ich, für DDR-sozialisierte Frauen schon ein Stück weit leichter. Aber was das Gefühlsmäßige angeht, das Coming Out, die Sehnsucht, eine Frau zu lieben und eine Frau zu treffen und glücklich zu sein, die war hüben wie drüben die gleiche. Und ich denke, dass der Film auch so emotional das so rüberbringt, dass auch eine Frau, die im Westen lesbisch sozialisiert worden ist, sich da zu ganz großen Teilen auf jeden Fall wiederfinden kann. Mhm. Ganz klar.
Ja, aber auch spannend ist der Aspekt dieser vermeintlichen Gleichberechtigung, ne? Und das hat sich ja dann auch im Paragraphen 151 gespiegelt, der ja auch dann sein Augenmerk ganz klar auch auf Frauen richtete, wohingegen im Westen der Paragraph 175 ja eigentlich erstmal nur Männer im Fokus hatte und was ja auch etwas deprimierend ist, dass Frauen im Prinzip gar keine eigene aktive Sexualität zugesprochen wurde. Und das war ja dann im Osten offenbar anders.
Ja, also das ist aber, glaube ich, ein anderes Thema. Also das kam jetzt bei den Publikumsgesprächen auch oft raus, dass ja diese Absprache, also dass Frauen einfach die eigene Sexualität über Jahrhunderte, Jahrtausende abgesprochen wurde und dazu auch Lesben zählen. Ne? Und es gibt ja auch heute noch Sprüche, ach, das ist nur eine Phase, ach, da ist nur noch nicht der Richtige gekommen. Das ist, glaube ich, eine andere Diskussion. Und Frauen konnten im Osten auf jeden Fall alleinerziehend, also lesbische Frauen konnten im Osten auf jeden Fall alleinerziehend sein. Und wurden auch vom Staat unterstützt, wohingegen halt Frauen in Rheinland, lesbischen Frauen in Rheinland-Pfalz das Sorgerecht abgesprochen und die Kinder weggenommen wurden. Also die DDR war für mich ein absoluter Unrechtsstaat, aber was so Frauenrechte anging, war sie einfach echt progressiver. Mhm. Aber dafür gab es dann andere Methoden, die eigene Bevölkerung.
Ja, vielleicht können wir darüber jetzt auch noch mal kurz reden, die wirklich sehr dunklen Seiten und Methoden. Also jetzt angenommen, ich wurde erwischt oder bespitzelt.
Also ich sag's mal so, der Staat oder die Staatssicherheit hat, wenn eine Person unliebsam war, immer Methoden und Gesetze gefunden, um diese Person irgendwie mundtot zu machen, zu unterdrücken, psychisch so unter Druck zu setzen, dass sie sich von alleine zurückgezogen haben. Und auch, sind auch zerstört worden, ganz klar. Und es gab, wie gesagt, den Paragraphen 151, der Sex mit quasi Minderjährigen bis 18 Jahre unter Strafe gestellt hat, wohingegen das Schutzalter bei Heterosexuellen bei 16 lag. Aber viele Lesben haben zum Beispiel auch das Leben in der DDR nicht mehr ausgehalten und wollten ausreisen. Die wussten, nee, im Westen ist für mich so ein Eldorado, da kann ich offen Frauen kennenlernen in größeren Städten. Und ich halte das hier nicht mehr aus, weil ich keine Frau kennenlernen kann, weil es keine Treffpunkte gibt. Und ja, entweder du hast halt einen Ausreiseantrag gestellt und hast halt 2-3 Jahre auf gepackten Sachen gesessen und dein Antrag ist halt immer wieder abgelehnt worden. Du hast alle Sachen verkauft, hast dich von deinen Freunden verabschiedet und dann nach 3 Jahren kam halt irgendwann der Bescheid, hey, du kannst jetzt rüber, du musst es aber innerhalb von 48 Stunden musst du die DDR verlassen. Oder Frauen waren halt so verzweifelt und sind halt illegal oder haben versucht, illegal auszureisen. Und da fing dann halt der Stress an, weil wer die DDR illegal verlassen hat, dem hat auf jeden Fall eine Gefängnisstrafe gedroht. Oder du hast einer Freundin geholfen, in Westen rüber zu machen. Dann war das Beihilfe zur Flucht strafbar. Was gab es noch? Zum Beispiel gab es keine Westbücher über homosexuelle Literatur in der DDR zu kaufen. Die haben zum Beispiel die Westberlinerinnen nach Ostberlin rübergeschmuggelt. Ja, wenn du in der DDR mit Westliteratur erwischt worden bist, Problem. Ja, also jetzt nicht sofort Gefängnisstrafe, aber das ist halt in deiner Akte vermerkt worden und vielleicht deinem Arbeitgeber mitgeteilt worden. Und wenn sich sowas, wenn du keinen toleranten Arbeitgeber hattest, dann konnte das halt ein Jobverlust sein. Viele Frauen, viele Lesben, die aktivistisch waren oder auch, ja, also die halt sich für andere eingesetzt haben, konnten trotz extrem guter Qualifizierung nicht studieren, konnten kein Abitur machen, weil sie eben unliebsame Bürgerinnen waren. Und denen halt so die Steine in den Weg gelegt wurden. Also es war nicht immer nur Gefängnisstrafe, sondern es waren so ganz subtile, aber ganz einschneidende Eingriffe in die Biografien, sodass sich diese Frauen halt nicht persönlich entfalten konnten, trotz einem enormen Intellekt zum Beispiel.
Mhm. Ja, und sind ja auch einige dann dran zerbrochen oder haben die viele Füße nicht mehr auf den Boden gekriegt?
Da sind viele dran zerbrochen und es gibt zum Beispiel, was ich ganz schlimm finde, also ich wüsste auch nicht, dass es da eine Aufarbeitung gibt, es gibt ja keine offiziellen Statistiken über Suizide in der DDR, weil es das offiziell in der DDR nicht gab, was totaler Quatsch ist.
So wie es Lesben und Schwule nicht gab, offiziell.
Ja, das ist, glaube ich, noch ein bisschen ein anderes Thema. Für die Stasi waren natürlich Lesben und Schwule als IM sehr zuträglich. Aber die Selbstmordrate unter homosexuellen Jugendlichen, die war halt enorm hoch. Ja, also und da gibt es halt immer noch keine Aufarbeitung drüber. Also dieser psychische Druck einfach, dieser psychische Druck, sich nicht outen zu können, weil das System so repressiv war, ich glaube, das ist halt auch so ein ganz wichtiger zu beachtender Faktor.
Ja, aber selbst wenn jetzt eine Frau auf mich zukam und offensichtlich mit mir flirtete, ich meine, das ist eh noch die Frage, wie man sich da gegenseitig erkannt hat, aber auch da war es ja dann unklar, ist es jetzt eine IM oder, ja, und genau. Umgekehrt, ne? Also man konnte sich ja immer permanent gegenseitig verdächtigen und war permanent irgendwie unsicher.
Ja. Also natürlich auch, also die Frauen sagen auch ganz offen, ich war auch teilweise naiv, ne? Also ich habe da auch nicht immer dran gedacht, weil wir wollten jung sein, wir wollten feiern. Aber ich habe so viele Akten über lesbische IM gelesen, also dass ich aus dem heutigen Standpunkt sage, also die wussten das, das war ja damals auch nur Getuschel, ne? Heute kommt ja die Wahrheit mit intensiver Forschung ans Licht. Also wenn ich quasi mit meinem jetzigen Wissensstand in der DDR lesbisch gewesen wäre, ich glaube, ich hätte mich keiner Frau nähern können, weil ich immer diese Paranoia gehabt hätte, steht was in meinen Akten oder nicht.
Hatte denn der Staat da auch ein Interesse dran, die wirklich aktiv aufzusuchen? Also wie jetzt bei Regimekritikern, Oppositionellen, da war es ja klar, da wurden Leute gezielt angesetzt. Aber also der hatte wirklich ein Interesse dran, die ausfindig zu machen. Weil man hätte ja auch sagen können, die sind uns irgendwie egal, solange sie nicht an die Öffentlichkeit treten.
Also aktive homosexuelle Vereinigungen, komme ich gleich zu, waren feindlich-oppositionelle Gruppen. Und feindlich-oppositionelle Gruppen gehörten zersetzt und zerstört. Mhm. Mit subtilen Mitteln natürlich. Ja. Und es war so, also Lesben und Schwule konnten keine Vereine gründen, die hatten offiziell keine Treffräume, außer halt irgendwelche Bars, wo man auch wissen musste, in deren der Bar treffen sich meistens Schwule und vielleicht auch ab und zu Lesben. Und ab Anfang der 80er Jahre hat die tatsächlich evangelische Kirche ihre Gruppenräume aufgemacht für die ganzen oppositionellen Gruppen, also auch für Umweltgruppen, Frauen für den Frieden. Und da haben die Homosexuellen erkannt, hey, das ist eine Möglichkeit, dass wir uns endlich treffen können, ja, dass wir uns austauschen können, das erste Mal. Und da war nach meinen Recherchen auch, sobald sich die ersten Arbeitskreise Homosexualität in Berlin und Leipzig gegründet haben, da war von Anfang an die Staatssicherheit mit dabei und hat geguckt. Aber diese Bewegung hat sich nicht aufhalten lassen, weil es gab dann innerhalb von 3 Jahren gab es wirklich in jeder größeren und kleineren Stadt in der DDR einen Arbeitskreis Homosexualität und es war die einzige Möglichkeit, sich überhaupt zu treffen. In Berlin gab es noch so ein paar Sachen, aber Berlin ist halt Berlin, ne? Aber die haben dann auch dafür gesorgt, die anderen Städte zu informieren, wie machen wir das? Die wussten immer, dass die Stasi dabei ist, aber die haben sich davon dann einfach auch irgendwann nicht mehr unterkriegen lassen und haben gesagt, okay, es ist, wie es ist, wir sind vorsichtig, aber wir müssen auch einfach echt ein bisschen leben, sonst gehen wir hier ein. Und es sind ja auch genug, einfach haben die DDR verlassen, weil sie es eben nicht ertragen haben. Aber es war halt eben auch die Heimat für viele, ne? Ja. Also das ist halt irgendwie ganz wichtig, dass es viel gab, was auch die Leute gut fanden. Also Kinderbetreuung, Schulsystem, Gesundheitssystem, ne? Und ja, Freunde und Familie sind da. Und die haben auch gerne in der DDR gelebt, weil es die Heimat war. Aber ja, viele haben halt auch gesagt, ich halte es hier nicht aus, ich kann hier nicht existieren.
Ich fand es auch ganz interessant, dass gerade die Kirchengemeinden da als Zufluchtsort herhielten. Das ist irgendwie auch ganz schön, weil die ja eigentlich doch eher als homophob galten. Aber im Osten war es dann anders vielleicht auch, weil...
Es ist aber wirklich wichtig, es ist wirklich wichtig zu erwähnen, dass es wirklich die evangelische Kirche war.
Ja, klar.
Der katholischen Kirche ist ein anderes Blatt Papier, da steht was anderes draufgeschrieben. Aber wie gesagt, die evangelische Kirche hat ja dann auch für die ganzen oppositionellen Gruppen ihre Räumlichkeiten aufgemacht. Man muss aber auch dazu sagen, dass es speziell bei den Homosexuellen auch innerhalb vieler Klerikaler in der evangelischen Kirche auch Widerstände gab, weil die gesagt haben, es geht halt nicht, dass hier sich die Homosexuellen bei uns treffen. Aber zum Glück waren dann die progressiven Kräfte doch ein bisschen stärker und haben getan, was sie konnten. um die Homosexuellen zu unterstützen in ihren Treffen. Was aber das ist verwunderlich, ja.
Naja, einerseits verwunderlich, andererseits aber auch nicht, weil die waren ja auch irgendwie im Visier und also irgendwie eine Randgruppe, wenn man so will, oder? Oder also Religion spielt ja.
Es wird auf jeden Fall keine andere Religion außer dem Sozialismus geben. Ja.
Hast du was mitgekriegt? Ich glaube, eine Protagonistin mindestens musste sich ja auch so einer Konversionstherapie unterziehen. Ich erinnere mich jetzt nicht mehr ganz genau, wie konkret sie da wurde, was da genau passiert ist in der Therapie. Hast du da oder kannst du da mehr sagen, was da genau passiert ist, wie die einen das Gehirn waschen wollten?
Naja, also es gab halt irgendwie in der DDR auch Mediziner, die halt rumexperimentiert haben und sich mit irgendwelchen kruden Theorien, so wie heute, profilieren wollten. Und es gab halt auch Eltern, so wie heute, die das unterstützt haben, weil sie keine homosexuellen Kinder wollen. Ja, ganz klar, einfach zu sagen, das ist okay, dass es das gibt, aber bitte nicht das eigene Kind. Ne? Mhm. Und es ist halt so gelaufen, dass Carola eigentlich nach Leipzig eingewiesen werden sollte und dann halt den Selbstmordversuch unternommen hat, in der psychiatrischen Klinik aufgewacht ist und da eigentlich hätte weiter therapiert werden sollen danach. Und dann hat sie halt zum Glück eine Psychologin kennengelernt, die ihre Situation verstanden hat, die sie unterstützt hat. Und wie sie auch im Film gesagt hat, wir kicken erstmal deine Eltern raus und die kriegen einen Riegel vorgeschoben und die haben jetzt erstmal keine Verfügungsgewalt über dich. Und ich glaube, die Eltern, ich kann mich nicht mehr ganz genau dran erinnern, die Eltern haben dann irgendwann locker gelassen, aber haben halt natürlich alles dran gesetzt, dann die Volljährige, mit der Carola was hatte, einfach anzuzeigen und nach Paragraph 151 zu verurteilen. Und in einer anderen Geschichte, die wird im Film nicht erzählt, haben halt die Eltern von der Protagonistin nach ihrem Outing auch gesagt, so, also es gibt hier in unserer Stadt, gibt es hier und die Einrichtungen, die sind hier psychologische Beratung, geh doch da mal hin, vielleicht können die dich heilen. Und das hat sie mir erst diese Woche erzählt, wo sie meinte, sie hat dann gesagt, okay, da breche ich mir jetzt keinen ab, ich tue meinen Eltern den Gefallen und gehe da hin. Und dann sitzt sie da halt bei diesem Psychologen, der sagt, also sie wissen doch ganz genau, was sie wollen. Sie machen jetzt auch keinen labilen Eindruck. Sie wissen, wie ihr Leben aussehen soll. Schicken Sie doch mal bitte Ihre Eltern her. Also es gab halt Menschen, die die Situation von Homosexuellen verstanden haben und die ihnen helfen wollten. Und es gab halt Medizinerinnen und Mediziner, die halt im Namen der Forschung einfach schlimme Sachen gemacht haben und sich selber profilieren wollten.
Aber das heißt, das waren keine Psychologinnen, sondern Ärztinnen, Ärzte, die diese Therapien durchgeführt haben?
Also es gab keine Konversationstherapien im herkömmlichen Sinne, so wie wir das heute kennen. Okay. Weil dieser Rattendirner, der halt geforscht hat und nachweisen wollte, hier, Homosexualität ist vielleicht auch schon im Embryonalstadium irgendwie nachweisbar und wir brauchen halt Probanden, um das irgendwie festzustellen, wie das genau gelaufen ist. Da gibt es hier in Leipzig eine andere Expertin. Das war ein Thema, da habe ich mich dann auch nicht allzu sehr mit beschäftigt, weil mich solche Themen dann immer sehr persönlich anpacken und wütend machen. Und das war dann einfach echt auch ein Punkt, wo ich gesagt habe, ich recherchiere da jetzt nicht weiter, weil das so eine kranke Scheiße ist. Ich möchte das nicht. Die Protagonistin haben mir das alle erzählt, aber das ist jetzt auch tatsächlich schon ein paar Jahre her und ich will da auch nicht diese ganze pathologische, wenn du was über das Pathologische wissen willst, dann schreib Maria Bühner an, die schreibt da gerade ihre Doktorarbeit drüber. Die kann dir da wirklich genauere Auskunft geben, weil wie gesagt, das ist halt ihr Doktorarbeitsthema.
Ja, ich hätte es nur interessant gefunden, weil jetzt bei zum Beispiel so streng evangelikalen Gemeinden in den USA als Beispiel wird ja ganz klar mit Gott argumentiert und das kann es hier ja nicht gewesen sein. Also haben die dann so vermeintlich wissenschaftlich...
Aber es gab auch in der DDR die Zeugen Jehovas, aber das ist so wie heute, ich glaube, wenn du heute in irgendeiner religiösen, in Anführungszeichen Sekte feststellst, du bist homosexuell, du bist transsexuell, dann hast du echt verloren. Aber das ist echt ein anderes Thema, also da kann ich da kann ich einfach, ja, also will ich jetzt echt nicht so viel drüber reden. Ich kann nur von meinen Protagonistinnen reden, dass es Menschen gab, die das verstanden haben, ne, die auch auf medizinischer Seite Unterstützung angeboten haben. Und dann gab es halt Menschen, die das überhaupt nicht verstanden haben, aus welchen Gründen auch immer. Und es halt eben die Menschen nicht unterstützt haben. Und du musstest echt Glück haben. Mhm. Es war wirklich abhängig von der Stadt. Also genauso wie die Akzeptanz von Homosexualität. Es war wirklich auch ein Stück weit abhängig von der Stadt oder der Gegend, wo du gelebt hast. Es gab Gegenden, also so wie Sachsen-Anhalt, die anscheinend wirklich richtig dolle tolerant waren, was man sich heute fast gar nicht mehr vorstellen kann. Ja, und dann gab es halt irgendwie so Gegenden, wo man denkt, die müssen eigentlich super tolerant sein. Und dann
kommen wir auf die Zielgerade. Mhm. 1988 war es, glaube ich, wurde dieser Paragraph ja auch dann offiziell abgeschafft. Kurz danach kam die Wende. Wie habe ich mir das ab da vorzustellen? Sind dann plötzlich alle nach West-Berlin gegangen oder grundsätzlich in deutsche Großstädte, wo das alles schon super war? Oder? Also gerade naja, so dieser große Befreiungsschlag.
Ja, also mit der Wendezeit, die war unglaublich wild, ne? Also es sind halt unglaublich viele Lesben aus dem Westen gekommen, um sich die Ostfrauen anzugucken. Problem war halt leider auch, dass die den Frauen dann die Welt erklären wollten und einige gedacht haben, hey, wir haben das schon auch selber verstanden, wie das Leben funktioniert. Also da gibt es auch, das ist auch nochmal ein interessantes Thema. Aber natürlich sind auch ganz viele Lesben, die auch versteckt gelebt haben, die sind natürlich in den Westen gefahren und waren in den ersten Frauenclubs und haben da ihr Paradies gefunden, also ganz logisch, ne? Und auch unglaublich viele Frauen, also es waren einfach richtig viele Frauen in der DDR, waren verheiratet, hatten Kinder und nach der Wende haben die einfach alle gesagt, so jetzt bin ich dran, also ich trenne mich jetzt von meinem Mann, ich gestehe es irgendwie meinen Kindern, ich gehe durch die ganze Scheiße durch, zusätzlich zu der ganzen Scheiße, die noch passiert ist, also eine unterbrochene Erwerbsbiografien als Stichpunkt, aber ich lebe jetzt mein Leben, weil ich jetzt endlich mal keine Angst mehr vor dem System und vor meinem Outing haben muss. Und es haben sich einfach nach der Wende unfassbar viele Frauen geoutet. Und der Austausch war nicht nur vom Osten in den Westen, sondern auch vom Westen in den Osten, ganz klar. Mhm. In grenznahen Regionen vielleicht noch ein bisschen stärker als
Der Sextourismus.
In Südwest-Baden-Württemberg.
Du warst ja damals dann noch ein Kind, ne? Das heißt, du hast es jetzt dann auch nicht so, und dein Coming Out war wahrscheinlich dann etwas später, das heißt, du hast es jetzt auch dann nicht so bewusst mitgekriegt, die Phase?
Also die Wendephase habe ich ganz bewusst mitbekommen, da habe ich auch total viele Erinnerungen.
Aber jetzt als lesbische Person?
Nee, das habe ich wirklich, das kam einfach wirklich dann so Anfang der 2000er, als ich mein Outing hatte, das war einfach die geschichtliche Reflexion. Ich dachte mir, warum weiß ich nichts über Lesben in der DDR? Warum weiß ich eh so wenig über lesbische Geschichte und warum weiß ich so viel über schwule Geschichte und warum kümmert sich keiner darum, diese Themen in der Öffentlichkeit aufzuarbeiten? Ne? Ich habe dann natürlich später gemerkt, auch im Rechercheprozess haben schon einige Frauen auch versucht, aber die Gesellschaft interessiert es einfach nicht. So, es ist Frauengeschichte und es ist Lesbengeschichte. Und es sind halt einfach zwei Nischen, Randthemen, die Gesellschaft einfach, wo die gar nicht weiß, dass das für die interessant sein könnte. Umso besser war es natürlich, als das ZDF dann irgendwann gesagt hat, hey, wir nehmen die Uferfrauen und koproduzieren die und zeigen die irgendwann im ZDF. Das ist das mega Glück gewesen.
Ja, insofern super, dass es dann so ein Ende nahm. Und dass dieser Film jetzt raus ist. Ich habe mich gerade gefragt, ob es nicht auch ein Thema für eine Ausstellung wäre. Ich meine, das Schwule Museum hat ja schon auch andere queere Geschichten. Ne? Das sind jetzt nicht nur Männer. Das heißt, da könnte man ja eigentlich auch viel machen zu dem Thema.
Also ich sag's mal so. Also was ich mir wünschen würde, also ich bin natürlich auch im ganzen Filmprozess, kamen immer wieder Leute, Mensch, Barbara, mach doch ein Buch draus. Und ich dachte mir, ich habe da gar keine Kraft zu. Ich habe da überhaupt gar keine Zeit dazu. Und es gibt so viele fähige Frauen oder so viele fähige Queers oder Menschen, wo ich mir denke, so, ich bin eine Expertin, ich unterstütze da total gerne, aber ich kann das nicht selber in die Hand nehmen, weil ich da überhaupt keine Kraft zu habe. Und weil ich das auch nicht, weil das ich habe mir mit den Filmen schon so viel selber beigebracht. Ich kann mir jetzt nicht noch irgendwie das und das, also wie man ein Buch schreibt, selber beibringen. Da habe ich, das geht einfach, das übersteigt wirklich meine Kapazitäten. Aber wo ich mir denke, ich muss ja nicht diejenige sein, die es ausführt oder initiiert, aber ich kann ja diejenige sein, die berät. Also so läuft das ja auch. Man denkt sich was aus und dann sucht man ExpertInnen, die sich mit dem Thema auskennen. Mhm. Da stehe ich dann gerne zur Verfügung. Aber kraftmäßig kann ich habe 1000 Ideen, aber die kann ich nicht umsetzen, weil es viel zu viel ist.
Auf jeden Fall, also fände ich es toll oder gehe ich davon aus, dass er in Freiburg dann bei den Lesbenfilmtagen 2021 kommt.
Ja, hoffentlich.
Und ich glaube, bei uns ist die Community groß genug.
Das denke ich halt auch, ne? Das denke ich halt auch. Also ich finde es halt schade, wie die Kinobetreibenden dann einfach auch irgendwie das Interesse ihres Publikums und ihr Publikum unterschätzen. Mhm. Und ich finde das wirklich, wirklich, wirklich schade. Es wird wirklich unterschätzt in dem Fall. Das ist ganz klar zu merken.
Ja, also es gibt ja hier auch in den größeren Kinos dann so unter dem Label Queere Filmnacht oder, ne? Ja. Gibt es ja dann schon, der wird dann einmalig gesendet, aber also dafür wird es ja auf jeden Fall reichen. Gerade jetzt mit Corona, wenn das Kino nur noch ein Drittel gefüllt ist. Also das wäre kein Problem. Okay, Barbara Waldbraun, vielen, vielen Dank für das ausführliche Gespräch.
Sehr, 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 sehr gerne.
Ja, ich drücke alle Daumen, dass es gut weitergeht für dich und den Film.
Ja, vielleicht sehen wir uns in Freiburg.
Hoffentlich, ja. Also, bis dann.
Adieu.